Ja, schön, euch alle hier zu sehen. Schön, dass du, dass Sie hier sind, auch nochmal von mir. Genau, ist immer wieder besonders und wertvoll irgendwie, dass wir ja immer wieder Besucher haben, wo ich die Gesichter noch nicht kenne und hoffentlich bald kennenlernen. Genau. Heute Morgen hat mich schon jemand hier angesprochen und hat gesagt, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich beten soll und irgendwie, ja, weiß ich nicht mehr, wie geht Beten eigentlich? Ich rede mit Gott, aber so beten, weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und ich habe mir gedacht, ja, dann bist du genau richtig, da passt heute mein Thema. Ich möchte heute über das Vaterunser sprechen und ich werde über das Vaterunser predigen. Und ich sag euch ehrlich, ich bin als Kind, habe ich das immer wieder so mitgekriegt, wie das ja dann brav irgendwie im katholischen Gottesdienst aufgesagt wurde oder im Schulgottesdienst und sonst wo. Und ich habe das Gebet nicht so gemocht als jemand, der schon einfach sehr früh nach Sinn und nach Tiefe gesucht hat, weil ich immer an die Leute denken musste, die das beten, aber für die das einfach überhaupt gar keine Bedeutung hat. Ja, also die haben dann einfach mitgebetet, um sich dann in der Schule darüber lustig zu machen. Und es gab auch so in meiner Teenie-Zeit wirklich eine Phase, wo ich gedacht habe, das Gebet, das hätte Jesus auch getrost weglassen können. So, also es ist nicht so wichtig, weil das Besondere am Beten ist doch, dass ich genau so mit Gott reden darf, wie ich es eben möchte. Dass ich doch beten darf und einfach mit Gott reden darf. Das ist das, was Jesus uns doch geschenkt hat, der mit seinem Vater als Papa redet, der kein fest geformtes Gebet spricht, zum Beispiel beim hohepriesterlichen Gebet. Das ist kein Ritus, den er da abhält, sondern er redet frei mit seinem Vater und ich dachte mir, also das ist das, was wir im Gebet brauchen und alles andere ist ja nett, aber irgendwie auch nicht so wirklich nötig und nicht hilfreich. Und in den letzten Jahren ist es mir dann doch öfter so gegangen, dass ich zum Beispiel im Auto saß und dann mit Gott reden wollte und irgendwie gedacht habe, so ja, was soll ich denn irgendwie sagen? So, also Gott, du weißt schon, ne? Ja, Punkt. Irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was ich beten soll. Und ich habe festgestellt, das Vaterunser ist wirklich ein Türöffner auch in diese Gegenwart Gottes hinein. Und es gibt für mich zwei Dinge, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll. Ich spreche in fremden Sprachen, Zungensprache, das ist wäre auch noch eine ganze Predigt wert. Und das andere Thema ist das Vaterunser. Und deswegen möchte ich, dass wir gerne gemeinsam mal aufstehen. Und wenn du so hinter dem Text des Vaterunsers stehen kannst und wenn du ihn auswendig weißt, dann darfst du jetzt gerne mit mir zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Ja, führe uns nicht in Versuchung, sorry, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also ihr seht, obwohl ich das Vaterunser oft bete ich es dann doch nicht so hier im Stück und in katholischer Frömmigkeit. Ich lese uns den Text nochmal vor. Und ihr dürft ein bisschen auf die Unterschiede achten, weil ja diese feste Form, sage ich jetzt mal, eine schöne in Worte gegossene Form ist, aber trotzdem manche Aspekte in dem Text noch drinstecken. Matthäus 6, ab Vers 7 lese ich und dann bis Vers 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser auskömmliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Verschuldungen, wie auch wir sie unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Okay, also vielleicht vermisst jemand den Abschluss. Der Abschluss stand in den ältesten Handschriften nicht drinne, deswegen geht man davon aus, dass das quasi nachträglich mit eingesetzt wurde. Ich finde, das schadet nicht und tut dem auch nichts, keinen Abbruch, weil die Dinge, die man am Ende sagt, entsprechen eigentlich denen, die man am Anfang des Gebets sagt. Deswegen das einzige Wort, was da sozusagen mehr dazukommt, ist diese Herrlichkeit in Ewigkeit. Ansonsten sprechen wir vorher schon, dein Reich komme, und bitten Gott, was zu tun. Okay, Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du mir einfach hilfst, uns das heute zu sagen, was wir hören sollen, dass ich die Worte wähle, die für uns heute wichtig sind. Amen. Ja, ich will euch ein bisschen hineinführen, warum ich dieses Vaterunser so wichtig finde. Ich habe meine Predigt genannt, die Kraft des Vaterunsers. Ich glaube, das Vaterunser, es hat Kraft. Das eine, was ich schon gesagt habe, ist, es ist ein Türöffner zum Gebet hin. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, was du beten sollst, wo du anfangen sollst oder aufhören sollst, dann fang mal mit dem Vaterunser an. Das ist eine gute Möglichkeit, und wir sehen auch gleich warum. Das zweite ist, dass das Vaterunser uns wirklich verwurzeln kann, festigen kann in unserem Glauben und auch unseren Glauben, sage ich jetzt mal, in eine gute Bahn lenkt. Auch das werden wir im Laufe der Predigt hören. Und der dritte Aspekt, den ich auch vertiefen möchte, ist, dass es eine gesundmachende Wirkung hat, eine reinigende Wirkung. Und wirklich Detox für die Seele ist, kann man sagen, ja. Besser als jeder Detox-Tee. Und ich finde mal den Anfang erstmal richtig gut und will mich da auch länger mit beschäftigen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Die Juden, wenn sie gebetet haben, haben so normalerweise nicht geredet. Sie haben nicht gesagt, unser Vater. Das taucht zu ein, zwei Stellen, gibt es das, dass mal im Alten Testament vom Vater geredet wird, Gott Vater. Ja, das ist schon so. Und da steckt auch Gott Schöpfer dahinter und so weiter. Aber mit Gott als Vater zu reden, ist etwas, was hier im Prinzip von Gott, von Jesus schon mal, ich sag mal, eine krasse Sache ist. Man müsste eigentlich sagen, es ist eine absolute Anmaßung, ja. Wenn Jesus jetzt irgendwer wäre und uns das Vaterunser gibt und sagt, so könnt ihr mit Gott reden, wer sagt denn, dass es Gott gefällt? Ja, also irgendjemand behauptet da, du kannst mit Gott reden und du kannst Vater sagen. Und jetzt ist Jesus natürlich nicht irgendjemand, und Jesus, er erzählt uns, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe voraus, um euch dort einen Platz vorzubereiten. Also entweder ist der Jesus völlig verrückt oder er hat einfach Ahnung, wie es beim Vater ist, was da los ist. Er kennt ihn, er weiß, wovon er spricht. Und ich finde, sind wir es gewohnt, dass Gott uns so nah gekommen ist und dass Gott ja irgendwie in unserer Nähe ist. Und ja, man glaubt an den liebenden Gott und nicht an den strafenden Gott. Irgendwie, jeder hat da so sein Versuch, mit Gott irgendwie so einen ganz angenehmen Umgang zu haben. Und ich glaube aber, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen überschätzen als Menschen manchmal. Ja, wir haben so ein Kinderlied auf unser Auto, ja, USB-Stick, und da singt ein Kind, das begegnet einem Krokodil, und dann sagt es zum Krokodil, nein, du lässt es sein und ich sperre dich dann sonst in eine Kiste ein, du frisst mich nicht. Und tatsächlich, im Prinzip, wenn wir mit Gott umgehen als jemand, dem wir einfach begegnen können, so aus dem Nichts heraus, dann ist es im Prinzip so völlig verrückt, ja. Kein Mädchen würde in Ernst wirklich sagen, ich stelle mich vor das Krokodil und sag, du frisst mich jetzt hier nicht. Das ist überhaupt gar nicht die Position von diesem kleinen Mädchen. Das hat diesem Krokodil nämlich überhaupt gar nichts zu sagen, ja. Und genauso ist es mit uns im Prinzip. Hätten wir Gott gar nichts zu sagen, ja? Also verglichen mit dem ganzen Weltall sind wir irgendwie ein Staubkorn, und wenn Gott einmal mit seiner Hand nur einmal so reingreifen würde, ja, dann wäre alles Matsch. Und so stellt eine Frau fest, Tatjana Goritschewa, von Gott reden ist gefährlich. Überhaupt von ihm zu reden ist gefährlich. Auch ein Theologe sagt es, wir sollen als Theologen von Gott reden, wir sind aber Menschen und können als solche gar nicht von Gott reden, Karl Barth. Und er schlägt dann vor, dass wir das irgendwie trotzdem versuchen. Und es ist einfach eine gigantisch große Sache, und sich überhaupt vorzustellen, okay, ich rede jetzt hier mit Gott, ist schon mal was, wo die Juden, glaube ich, viel, viel, viel mehr Respekt hatten, als wir das heute vielleicht manchmal haben. Und gleichzeitig, Jesus, er gönnt uns das und er gesteht uns das zu und er sagt, ja, du darfst diesen Gott mit Vater anreden. Also ich habe mir die Frage schon mal gedacht, darf ich wirklich? Ja, du darfst, weil Jesus es erlaubt. Jesus autorisiert dazu. Und so ist mein erster Gedanke, Gott ruft uns in seine gefährliche Nähe. Wisst ihr, die Nähe Gottes ist etwas, was nur Gott gehört im Prinzip. Er entscheidet darüber. Es ist seine Gegenwart, es ist seins. Ja, ich habe mal mit einem Jugendlichen gebetet auf einer Freizeit, und in einem Jahr hatte ich eine starke Prophetie für ihn, und im nächsten Jahr kam er zu mir und wollte, dass ich für ihn bete, und ich merke so, wie er sich nach dem Gebet so nach hinten lehnt, und ich habe ihn einfach ein bisschen festgehalten, weil ich gedacht habe, du, hier passiert gerade gar nichts. Ich werde hier keine übernatürliche Situation produzieren, weil das kann ich nicht. Ja, ich bin ein Mensch, und wenn Gott wirkt, dann weißt du es, dann musst du hier nichts produzieren und dann muss auch ich nichts produzieren. Gott ruft uns in seine gefährliche Nähe, und dieser Gott, der so groß ist, ja, der Sternenkenner, der alles weiß, der in die größten Galaxien sieht und in die kleinsten Kleinigkeiten, das kleine Sandkorn, und einfach weiß, wie viel Haare wir auf dem Kopf haben. Dieser Gott sagt, und du darfst mit mir in Beziehung sein. Und wisst ihr, das ist, finde ich, deswegen so wichtig, weil wir manchmal im Leben, wie wenn wir als Christen einem Rezeptbuch folgen würden. Ja, so 2 Eier und 30 Milliliter Milch und 100 Gramm Mehl und so weiter. Und wir machen alles und wir vergessen, dass es nicht um das Rezeptbuch geht, sondern dass der Koch uns zur Gemeinschaft eingeladen hat. Dass es eine Gemeinschaft geben kann im Hier und Jetzt, die so viel wichtiger ist als alles, was ich meinem christlichen Glauben überstülpen kann. Wisst ihr, wenn ich zu Gott Vater sagen kann, dann fordert es mich heraus, über diese Beziehung nachzudenken. Die meisten von uns, vor allem wenn wir jünger sind, können eine Frage beantworten, nämlich, wie ist deine Beziehung zu deiner Mama? Irgendeine Antwort wirst du darauf haben. Weil die Beziehung ist immer da, ob du deine Mama siehst oder nicht. Ja, also klar, wenn sie nicht mehr lebt, ist anders, aber wenn sie lebt, kannst du sagen, wie ist meine Beziehung zu meiner Mama? Irgendeine Idee hast du davon. Und so ist an jedem Tag relevant, wie ist deine Beziehung zu Gott? Jeder Tag, auch wenn alles anders ist als gestern, ist wieder die neue Chance, mit Gott in Verbindung zu kommen und mit ihm zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber auch gleichzeitig die Frage, wie ist es eigentlich? Wie ist es, wenn ich Vater sag? Ist es überhaupt passend? Oder ist es gerade irgendwie weit weg? Und selbst wenn es weit weg ist, dann ist Jesus nicht der, der sagt, so sollt ihr beten, du ferner Gott, ja, der unerreichbar weit weg ist, dein Wille geschehe, sondern wir sollen genau hier hinein den Vater holen. Das ist für mich, deswegen manchmal, wenn ich Vater unser bete, ja, im Auto sitze und meinen Weg zur Arbeit habe, dann bete ich Vater unser. Und dann merke ich, wie mein Gebet sich entwickelt und irgendwann ich verstehe, ja, ich möchte eigentlich wieder in diesem guten Kontakt mit ihm sein und was brauche ich dafür? Ein Satz vom Vater unser reicht manchmal völlig aus und füllt eine halbe Stunde Autofahrt im Gebet. Beten ist überhaupt ja was Krasses, ne? Dass Gott überhaupt mit sich reden lässt, ist schon krass. Und gleichzeitig, der Betende ist in einer gefährlichen Position. Da gibt es jemand, der wirklich hört, der darauf reagiert und den wir nicht steuern können. Der alles gesehen hat und alles weiß. Er durchschaut jede Form der äußeren Treue und sieht, wie es um meine echte Treue steht. Und das finde ich so krass, weil es wirklich herausfordernd ist, gut zu überlegen, wie steht es eigentlich wirklich zwischen mir und Gott. Und wir schaffen das oft, unser Leben in so Bereiche aufzuteilen. Versteht ihr? Das ist mir so deutlich geworden an einer Frau, die ich in einem Kurs kennengelernt habe. Sie hat erzählt, dass ihr Sohn jetzt was gelesen hat über Kaugummis und wie diese Kaugummis eben Mikroplastik hinterlassen im Körper. Und das hat sie irgendwie beschäftigt. Und was mich in dem Moment beschäftigt hat, ist, du redest von Mikroplastik als mögliche Schadstoffe im Körper, aber du rauchst. Ich weiß nicht, ja. Und so oft in meinem Leben stelle ich mir, wenn ich mir die Frage stelle, wie denkt Gott jetzt gerade wirklich über mich, dann hinterfragt es alles. Vater unser im Himmel, kann ich beten und sofort einbremsen und überlegen, mache ich jetzt gerade frommes Theater, wenn ich weiter bete, oder kann ich jetzt weiter beten? Und dann geht's weiter. Also wir hatten diesen ersten Punkt. Gott, er lädt uns ein. Er ruft uns in seine gefährliche Nähe. Und es, womit es weitergeht, sind lauter Gedanken über Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir singen hier manchmal dieses Lied, ich schaffe Raum für dich, tu, was auch immer du willst, Herr. Und wir hatten öfter schon darüber geredet, dass es schon auch ein sehr anspruchsvolles Lied ist. Und es ist genau dieses Gebet hier, dein Wille geschehe. Und ich merke, das Vaterunser ist deswegen so kraftvoll und wichtig für mein Leben, weil ich ganz, ganz schnell in einen anderen Modus übergehe, nämlich Gott, bitte mein Wille geschehe. Ja. Ich mache selten Werbung für eine andere Predigt in einer Predigt, aber wer das Thema vertiefen möchte, es gibt eine Predigt, allein der Predigttitel ist exzellent, der Selfie-Christ in Babylon. Andreas Herrmann predigt darüber. Der Selfie-Christ in Babylon, muss man ein bisschen drüber nachdenken und versteht vielleicht, worum es geht. Ich bete und ich denke mir, Herr, bitte mach doch. Ja, dass ich heute Nacht ruhig schlafen kann, mein Kind nicht quengelt und beim Schlafen stört und dass mein Leben so bequem weiterläuft wie die letzte Woche und dass ich mir vielleicht noch einen zweiten Jahresurlaub leisten kann und. Segne meine Wünsche, ja, schenk mir Me-Time, lass meine Pläne gelingen, aber am besten jeden meiner Pläne. Und das Vaterunser setzt ganz anders an. Es setzt ganz, ganz anders an und es sagt, sein Name, sein Wille, sein Himmel, seine Herrschaft. Es geht erstmal um ihn und ich stelle mich mal hinten an. Und es ist krass, weil es eben uns so, ja, unserem Normal oft widerspricht. Aber es ist so wichtig, Weil, klar, wie, so von der Logik her gesehen würde ich sagen, gut, dein Wille geschieht sowieso, ja, dein Reich gibt sowieso, dein Namen gibt sowieso. Es ist alles gesagt. Aber es zu beten heißt, ich lade Gott ein, genau dieses alles in meinem Leben zu verwirklichen. Ich lade ihn ein, der zu sein. Ich erlaube ihm, an meinem Leben das zu sein und ich bin ihm kein Hindernis. Im Vater unser, mein zweiter Gedanke, stellen wir uns Gott zur Verfügung. Wir stellen uns selber Gott zur Verfügung und ich merke, das ist schon ja, manchmal ziemlich schwer für mich. Und es ist leichter, ein Ego-Gebet zu beten. Und Gott ruft uns aber auf und sagt, wenn du mehr möchtest in deinem Leben, wenn du mehr von mir möchtest, wenn du meine Pläne kennenlernen möchtest, wenn du in diesem Tag was von mir erleben möchtest, dann bete, dass er seine Pläne umsetzt. Die Israeliten, als sie oder die Juden, als sie das gehört haben, sie wurden wahrscheinlich erinnert an einen prophetischen Text des Alten Testaments, Hesekiel 36, Vers 20. Ich überspringe immer wieder mal einen Satz. Da spricht Gott, als sie, also die Juden, zu den Völkern kamen, entweihten sie überall, wo sie kamen, meinen heiligen Namen. Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Völkern entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namen willens. Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. So, Gott hat gesprochen und er sagt, es gibt tatsächlich Menschen, die meinen heiligen Namen entweihen. Und irgendwo denkt man doch, ja gut, wie können das Menschen machen? Ja. Aber wenn ich dran denke, wie Kirchen groß geworden sind zum Teil und es gibt dann Geschichten von Pastoren, die in irgendeiner Weise auf diesem Weg auch gescheitert sind. Und ja, ich hoffe, dass Gott sie vielleicht auch zum Teil noch mal retten kann. Aber was da dem Ruf angetan wird, Kind Gottes, Christen, die irgendetwas vorleben oder leben. Und das ist das, wo Gott sagt, mein Name wurde entweiht, ich werde ihm wieder weihen. Ich werde ihn heiligen, ich werde ihn auch mit dem Volk Israel heiligen. Bin mal gespannt, was da noch so passiert, was Gott davor hat mit dem Volk Israel heute. Was ich spannend finde, ist, dass es auch 2000 Jahre hätte geben können, wo dieses Volk völlig ausgelöscht wäre. Aber es besteht immer noch. Und offensichtlich hat Gott einen Jahrtausendplan und irgendwann setzt er ihn um. Und so ist es für unser Leben gut zu wissen, wenn Gott Jahrtausendpläne hat und wenn er alles im Blick hat und wenn er einfach der Geschichtsschreiber ist, er ist der History Maker, dann darf ich mich da hinein begeben und wissen, er wird auch mit meinem Leben die richtigen Dinge tun. Ein Geigenbauer, er beschreibt, wie er eine Phase hatte, eine ganz, ganz schwere Phase in seinem Betrieb und er nicht klar kam, ganz viel versucht hat, um eine starke Geige zu bauen und einfach immer wieder dieselben Probleme hatte und ganz frustriert im Gebet war mit Gott und irgendwann gibt ihm Gott eine Verheißung und sagt zu, in einem Jahr wirst du so wie Abraham in einem Jahr ein Kind gebären, du wirst in einem Jahr einen Erfolg machen. Und er vergisst es, er schreibt es auf, aber er vergisst es. Und es vergeht tatsächlich ein Jahr. Und quasi zufällig, weil er in alten Sachen blättert, findet er dieses Zitat. Und er stellt fest, er hat eine Geige gebaut, er hat den Fehler behoben und er hat eine exzellente Geige an jemanden verkauft, die dann auch noch in einem großen Orchester gespielt wurde. und stell fest, Gott hat treu gehalten über diese Zeit. Manchmal ist es so, dass wir es nicht sehen. Was hat Gott damit vor? Ja, dein Wille geschehe. Aber Gott, mein Wille wäre doch so viel besser. Meine Strategie, die wird doch so viel besser passen. Und Gott setzt sich durch am Ende. Und da, wo er sich durchsetzt, da, wo er sich durchsetzen kann, da passiert dann ein größerer Plan. Und so komme ich zu diesem dritten Teil des Vaterunsers. Es hat eine reinigende, gesundmachende Wirkung. Alles, was wir danach beten, hat nochmal ein bisschen mehr mit uns selber zu tun. Und ich finde, das ist so von Jesus einfach ein Geschenk an Seelsorge. Ja, brauchst du Seelsorge? Jesus schenkt dir mit dem Vaterunser wirklich was Großes. Im Vaterunser erbeten wir Schutz für ein Leben in seiner Güte. Das ist mein dritter Gedanke. Im Vaterunser erbeten wir Schutz für ein Leben in seiner Güte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist zum einen dieses Geständnis, wir sind abhängig. Aber es ist auch ein Schutz vor einem sorgenbelagenen Mangellebensstil. Er gibt uns das Notwendige und ich habe vorher auch vorgelesen, das Auskömmliche. Das finde ich ein ganz tolles Wort, weil es zeigt, er kann uns genau dieses Maß geben, was wir brauchen. Ich weiß, dass ich mal den Gedanken hatte, Lotto zu spielen. Ich glaube, es ist keine Sünde. Und ich dachte mir, ich kann es ja doch mal versuchen. Und das war so ein leiser Gedanke in mir, der gesagt hat, wahrscheinlich hat Gott gerade den Betrag auf deinem Konto für dich, der jetzt gerade auf deinem Konto ist. Also musst du daran nichts ändern. Und wie gut zu wissen, ja, wir dürfen was für unser Brot tun, für unser tägliches, so sollen wir sogar. Aber wir tun unseren Teil, Gott tut seinen Teil. Wenn wir sagen, bitte mein tägliches Brot für heute, dann dürfen wir erwarten und wissen, dieses für den Tag heute wird er mir geben. Schutz vor einem sorgenbelagenen Mangellebensstil. Schutz vor einem Selfie-Lebensstil. Das ist dieser Stolz, ich kann es alles alleine schaffen, ich muss es alles alleine schaffen. Wisst ihr, ganz viele Menschen leiden, ohne dass es einen objektiven Grund, es ist schon objektiv, aber es gibt keinen Schicksalsschlag. Es ist nichts passiert, es ist nicht die Oma gestorben, nicht der Opa, keine schwere Krankheit passiert, sie haben sich nicht überschuldet, leben nicht in den 5 ärmsten Ländern der Welt und sie leiden trotzdem an ihren Gedanken. Gründe dafür für neurotisches Leid sind Nichterfüllung von Bedürfnissen, Nichterfüllung von perfektionistischen Erwartungen, Nichterfüllung von Träumen oder narzisstischen Träumen. Sie leiden an Selbstmitleid, an der Opferrolle oder an der Angst um sich selber. Und ich sage das nicht, weil ich so hoch erhaben bin und da voll drüber stehe. Das sind auch meine Leiden, manchmal schlimmer als der Schnupfen. Und im Prinzip deswegen so spannend, weil das alles Dinge sind, die man sich auch getrost sparen könnte. Ja? Wäre für das Gehirn gesünder, ja? Wenn man sich diese Leiden einfach sparen könnte, weil sie keine faktische Grundlage haben unbedingt. Und die Bitte um das tägliche Brot ist genau das, dass ich sage, mit Gott habe ich alles, was ich brauche. Du gibst mir das, was ich brauche. Ich erwarte nicht alles von mir. Ich hole für diesen einen Tag von dir, was du mir für diesen einen Tag geben möchtest. Und ich vertraue, dass das dann ausreichen wird. Gott hat das Volk Israel mal geprüft mit diesem Manna und er hat gesagt, ihr kriegt es und am Samstag kriegt ihr es für 2 Tage und am Sonntag kriegt ihr es nicht oder wie auch immer der Sabbat da gerechnet wurde, aber ihr kriegt es 6 Tage. An einem Tag gibt es doppelt so viel, am nächsten Tag gibt nichts. Ansonsten jeden Tag normale Menge. Und sie haben so einige Fehler damit gemacht, die ich in meinem Leben auch ganz oft bemerke und ich glaube, uns Christen oft passieren. Ja, zu denken, oh, Gott gibt mir nicht genug, also schnell noch viel mehr und Vorräte ohne Ende zu schaffen. Und Und die wurden dann schlecht und dann hat Gott sich beschwert und gesagt, hätte auch einfach machen können, was ich euch gesagt habe. Oder für diesen zusätzlichen Tag, ja, dann alles vorher aufessen und zu denken, okay, ich muss nicht vorsorgen irgendwie für diesen Tag. Nein, Gott gibt genau das, was er für richtig hält. Und er traut dir auch zu, dass du einen Tag lang nicht arbeitest und Pause machst. Auch das ist ein Gebot, wo er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute und heute mache ich mal keine Arbeitsstunden dafür. So, Schutz ist das Vaterunser vor einem sorgenbelagenen Mangellebensstil, vor einem Selfie-Lebensstil, vor einer Sündentoleranz. Vergib uns unsere Sünden. Wenn ich das bete, kann ich nicht sagen, ja, vergib mir meine Sünden, ja, aber eigentlich sind sie mir egal. Nein, Vergebung kann ich nur erwarten, wenn ich sie ernst meine. Und weiter geht's ja mit diesem Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Und es ist auch so was, so ein Thema, wo ich sag, ich hatte auch so meine intellektuelle Phase, wo ich gedacht habe, also das Böse, ja, kann man so nicht sagen, gibt es nicht. Inzwischen so viele Erfahrungen zeigen mir, das Böse, das gibt es doch. Und manchmal nähert sich sogar ganz nah an mein Herz. Und da müssen wir nicht mit Angst reagieren und mit Panik und mit Sorgen, sondern wir dürfen beten, führ uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Wir wollen uns deine Güte nicht rauben lassen, Gott. Wisst ihr, unser Baby, wir schauen uns manchmal an und denken, wie kann man so unbeschwert sein? Und ich habe letztens zu meiner Frau gesagt, ich glaube, genau zu so einem unbeschwerten Leben hat Gott uns alle berufen. Ja? Und zuletzt Schutz vor einem Leben in Verletzungen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sagen wir. In der Übersetzung oder in dem Griechischen steht eigentlich, wie wir vergeben haben. Und Jesus, er greift nochmal auf diesen Satz zurück, nachdem er das Gebet gesprochen hat und sagt, und übrigens, der Vater vergibt euch genauso, wie ihr vergebt. Also wenn ihr nicht vergebt, vergibt er euch auch nicht. Und wir können uns einfach, ja, diesen Segen rauben lassen. Da ist ein Mensch in der Gemeinde oder nicht in der Gemeinde, in der Familie und du bist nicht bereit, innerlich zu vergeben. Du hast dein Urteil und deinen Schmerz und du lebst in diesem Schmerz. Und Gott lädt dich ein und sagt, leb nicht in Verletzung. Bete das Vaterunser und meine es. Ich vergebe meinem Schuldiger. Kann man öfter machen, hilft jedes Mal ein bisschen mehr. Ich habe mich in der Vorbereitung mit einer Frau beschäftigt, vorher habe ich schon von ihr zitiert, Tatjana Goritschewa. Eine Frau, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist und sie hat eigentlich mit dem Christentum erstmal nicht viel zu tun haben wollen. Sie hat so diese Philosophie gelernt und studiert auch, hat sich dann ganz viel auseinandergesetzt mit Yoga, mit dem Buddhismus. Und sie sagt auch, über das Christentum haben wir nur gewusst, dass die ganzen alten Frauen noch an einen Gott als alten Mann mit langem Bart glaubten. Überall Atheismus, der fest war, der zum Kommunismus dazugehörte. Und wir haben darüber gelacht, hat sie gesagt. Deswegen haben wir auch anderes gesucht. In meinem selbstgemachten Yoga-Buch stand auch der Text des Vaterunsers. Und das ist nämlich der Punkt, über den sie sich dann auch bekehrt hat. Und sie ist dann mit Jesus quasi durch diese Zeit gegangen, in dem Wissen, dass es eine sehr schwere Zeit war. Und in der Zeit der Verfolgung bin ich zu Christin geworden. In einem Land, sagt sie, in dem das Christentum sehr stark verfolgt und jeder zweite Mensch ein Märtyrer war. Es war ein Glück, eine Christin zu sein. Und das ist so spannend. Es war ein Glück, eine Christin zu sein. Und man hat sie gefragt, die Situation musste doch eine unglaubliche Bedrückung und Depression gewesen sein. Und sie hat gesagt, Gott hat mir so viel Licht in diese Depression hineingegeben. Und dann kommt sie in den Westen und stellt fest, hier gibt es die Chance, frei zu glauben. Also das heißt, sie muss sich dann entscheiden. Man hat sie festgenommen, hat gesagt, also entweder stecken wir dich ins Gefängnis oder wir schieben dich ab. Man hat sie dann nach Österreich abgeschoben, hat ihr einen jüdischen Pass gegeben, obwohl sie keine Jüdin war. In der westlichen Welt, sagt sie so sinngemäß, ja, ich zitiere hier nicht genau, aber in der westlichen Welt wird in Reklame große Werbung für jeden Schwachsinn gemacht. Alles ist überschüttet von diesem Müll. Aber die wirklich besonderen Dinge, die man in der Sowjetunion gar nicht aussprechen darf, obwohl man sie hier aussprechen darf, finden überhaupt keine Beachtung. Und ich glaube, es ist so mit dem Vater Unser auch. Der Moment, wo sie es gebetet hat, da sagt sie, der Glaube kam unerwartet. Durch das Vater Unser ist die Liebe Gottes gekommen, die nach mir, nach meiner Seele, nach meinem Körper, nach meinem Unterbewusstsein, nach allem in mir verlangt. Und diese Liebe Gottes, sie verlangt auch nach dir. Und sie verlangt nach uns und sie möchte uns haben. Und sie hat gemerkt, ja, das war kein krasses Gefühl, aber sie hat gemerkt, es kommt was von außen. Das Vaterunser ist nicht einfach, ich meditiere, sondern es kommt was von außen zu mir. Gott kommt von außen zu dir und bietet dir seine Gemeinschaft an, seine Herrlichkeit an, seine gefährliche Nähe an. Und es ist das größte Geschenk, was Gott uns machen kann. Und wenn du diese Nähe möchtest, dann darfst du dich heute entscheiden und sagen, ja Gott, ich nehme das bewusst wahr als ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich. Und wir möchten jetzt das Abendmahl feiern und das Abendmahl ist wirklich was für alle, die sagen, ich möchte diese Nähe, ich brauche diese Nähe, ich will diese Begegnung mit dir, Gott, ich brauche dich in meinem Alltag, ich brauche dich nicht nur in meinem Sonntag, sondern in meinem Dienstag, in meinem Freitag, in meiner Arbeit, bei meinen Kollegen, in dem Moment meiner Versuchung, in dem Bus, wo ich fahre, in der Schule, wo dieser eine Typ mir so viel zu schaffen macht, egal was deine Situation ist, da hinein kannst du Gottes gefährliche Nähe, ja, was heißt mitnehmen? Er kommt sogar in dich hinein und er bietet sich dir an, er ist da für dich. Paulus sagt 1. Korinther 11, Vers 23, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch dabei im Klaren, jedes Mal, wenn ihr vom Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst, oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann sollte er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu.